Korte und Rink. Politik, die bewegt.
Eine neue Woche, ein neuer Montag, ein neuer Podcast Korte und Rink. Herzlich willkommen. Auch heute darf ich, Dennis Rink, wieder mit dem renommierten, charmanten, gebildeten, auf den Punkt pointierten und deutschlandweit bekannten Politikwissenschaftler Professor Dr. Karl-Rudolf Korte über das politische Geschehen in Deutschland sprechen. Herr Korte, herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen. Bei anderen würde ich das ja als ein ernsthaftes Lob ansehen. Bei Ihnen ist das eher so ein vergiftetes Geschenk gleich am Anfang, wenn man so vorgestellt wird. Da hat man ja gar keine Möglichkeiten mehr, sich zu entwickeln.
Ja, oder haben Sie aus den letzten Wochen gelernt und warten jetzt schon, wo der Haken ist?
Ja, der Haken ist bei Ihnen immer da, weil Sie ja Journalist sind. Sie sind ja immer in dieser Lauerstellung, anderen eine Falle zu stellen. Sie sind ja nicht immer an Aufklärung interessiert, sondern eher an Fallenstellen.
Ja, aber das ist nur auf Sie bezogen, Herr Korte, weil es mir mit Ihnen so viel Spaß macht. Sonst klären wir natürlich gerne auf. Mein Hauptaugenmerk liegt bei Ihnen ja mal darauf, Sie tatsächlich mal zu einer Prognose hin zu verleiten und nicht nur zu einer Analyse. Aber da scheitere ich ja auch regelmäßig dran.
Das stimmt. Das Scheitern ist ja Ihr Grundmodus ohnehin.
Außer in der Fastenzeit. Dort habe ich mir nämlich vorgenommen, keinen Espresso zu trinken. Und Sie, Herr Korte?
Ich habe den Dry January hinter mir. Der ist doch 12 Tage kürzer. Und insofern kann ich das jetzt gelassen angehen. In der Fastenzeit muss ich mir nichts vornehmen. Aber ich meine, wie kann ich Sie jetzt wachhalten, wenn Sie keinen Espresso mehr trinken?
Durch kluge Gedanken.
Okay, dann muss ich mich heute besonders anstrengen, damit Sie auch noch wache Fragen formulieren können.
Das ist quasi meine Herausforderung für heute. Aber ich bin natürlich bestens mental präpariert und habe eben einen Tee getrunken. Das ist mein Ausweichgetränk für den Espresso.
Das ist auch, Tein kann ja auch ganz schön ein fördern und fordern, wenn das noch mit dann Matcha kombiniert wird. Das ist ja ein kleiner Espresso-Shot auf grüner Teebasis, kann ich als großer Japan-Liebhaber sehr, sehr empfehlen. Es wäre dann ein guter Ersatz.
Wenn ich Ihnen jetzt als großer Japan-Liebhaber sage, dass ich mir einfach nur einen Yogi-Beuteltee grün gemacht habe, dann verächten Sie mich wahrscheinlich als ahnungslosen Teetrinker.
Ich habe jetzt nichts anderes erwartet. Das hatte ich jetzt auch nicht gedacht, dass Sie da irgendwie so aufrüsten.
Ich probiere mal die Kurve zu kriegen zu einem Inhalt beim Stichwort anders erwartet. Hatten Sie es nicht anders erwartet, dass die CDU vor allen Dingen und die SPD nach Beginn der Sondierungsgespräche doch so schnell von diesem Riesenwahlkampfthema eine Kehrtwende ablegt und dass wir auf einmal Geld haben?
Na, die letzte Ampelkoalition ist letztlich in der berühmten Nacht, bevor der Finanzminister entlassen wurde, an 3 Milliarden gescheitert, wie so oft historisch Regierungen gescheitert sind an relativ kleinen, überschaubaren Summen, weil der Haushalt an Gemeinsamkeiten eben längst aufgebraucht war. So war das ja auch bei der Ampel und es sind letztlich gemessen an diesen Summen im Moment Peanuts, an dem die Ampel zerbrochen ist. Aber es ist dieses Momentum Nixon goes to China, also dass man sich selbst überrascht mit Dingen, die unvorstellbar waren, sie doch einzunehmen. Dadurch wird man nicht gleich zum Komplizenschaft neigen, aber doch das Überraschungsmomentum nutzen, so wie die Union plötzlich sehr intensiv sich nicht mehr an das erinnert, was sie im Wahlkampf zum Thema Neuverschuldung gesagt hat. So wird wahrscheinlich die SPD sich auch selbst überraschen beim Thema nukleare Aufrüstung beispielsweise, indem sie auch wahrscheinlich den größten Spagat gehen müssten. Das ist ein sehr interessantes Verhandlungsphänomen, was aber in der Tat die Spielräume der kommenden Klein-Co oder wie man sie nennen soll, erweitert.
Aber wie ist das denn zu bewerten? Ist das aus Ihrer Sicht, weil ja auch der Neuschuldenwumms, wie ich ihn jetzt mal nennen würde, begründet wurde durch die neuen Verhältnisse gerade zwischen Ukraine und Amerika und dort ja auch der Vorfall im Oval Office mit Zelensky und Trump eine Rolle gespielt hat, war das dann aus Ihrer Sicht notwendig und ein Zeichen oder ist es tatsächlich, wie andere sagen, ein Wortbruch gerade von März, weil es ist ja jetzt nicht so, dass wir über das Thema Schuldenbremse im Wahlkampf nicht zu wenig gesprochen hätten?
Ja, es ist diese Ankündigung, die er so im trumpistischen Stil ja oft gemacht hat, mit diesen Master-Ansagen, ist ja ein Teil seines Stils gewesen. Und insofern irritiert das, dass er davon jetzt so abweicht. Die Schlussfolgerung ist, dass die Schuldenbremse ja formal eingehalten wird und sie wird mit Expertenkommission reformiert. Insofern ist der Wortbruch nur überschaubar aus Sicht jetzt der Union aus der Leitungsebene, aber in der Wahrnehmung der Wähler ist es natürlich schon ein Wortbruch. Diejenigen, die die Union eben gewählt haben, weil sie denkt, die kann mit dem Geld haushalten und wird sich nicht neu verschulden, sind natürlich jetzt irritiert. Andererseits wissen wir, der Wählermarkt orientiert sich immer an Koalitionswählerinnen und Wählern. Niemand erwartet, dass eine absolute Mehrheit allein regiert, außer vielleicht im Saarland. Insofern gibt es immer Kompromisslinien, die geschlossen werden müssen. Und dies ist ja die Lieblingskoalition von vielen. So hat sich ja auch die Umfragedaten im Moment auch verändert. Eine große Partei und eine kleine Partei, gleich Mehrheit. Dann ist einer aus der alten Regierung wieder dabei. Also idealer kann es nicht kommen. Aber ich gehe jetzt nicht davon aus, dass Leute diese poetologischen Verdichtungen, die man als Wahlprogramme dann manchmal für ideologische Wahrheiten hält, auch eins zu eins umsetzen. Das ist nur, die Schnelligkeit ist überraschend, aber für die Krisenkonstellation im Moment angemessen und von der Thematik her, unabhängig von dem Aufrüstungsprogramm für Infrastruktur, wissen wir eben, dass es auch ein Freiheitscent ist letztlich, der überführt wird, wenn es gelingt, einen funktionierenden Staat aufzubauen über Infrastruktur, die wieder funktioniert, die den Namen verdient, wird das Vertrauen in die Regierung wachsen und die Mittigkeit der Wählerinnen und Wähler wird zunehmen.
Also ich glaube auch, dass ja viele darüber gesprochen haben, dass es ja Investitionen braucht, um es voranzubekommen. Und deswegen glaube ich auch, dass da inhaltlich viele Dinge dabei sind, die natürlich zielführend sind. Aber dieser Switch innerhalb von wenigen Wochen aus diesen beiden Positionen heraus, der war natürlich sehr interessant, auch im Zusammenspiel noch mit den Grünen. Das hat der Kollege Robin Alexander wortgemäß einmal in einem Tweet, glaube ich, auf X zusammengefasst. In der Abfolge Wirtschaftsminister Robert Habeck will die Wirtschaft fördern mit Sondervermögen beziehungsweise mit Sonderfonds. Die CDU zerreißt ihn quasi dafür. Es wird gewählt. Die CDU führt Sondierungsgespräche. Die CDU führt genau oder in Abweichung das ein, was Robert Habeck in Teilen gesagt hat. Und jetzt brauchen sie ja dann auch noch die Zustimmung der Grünen dafür.
Ja.
Das fand er etwas absurd.
Das stimmt. Das ist gewöhnungsbedürftig. Aber es gibt eben Hierarchien der Wahrheit, die eben gerade auch vor und nach der Wahl, glaube ich, ganz gut greifen. Interessant ist ja auch, was sich in diesen Tagen abspielt, dass der alte Bundestag noch weiter aktiv ist. Ist er ja auch, den man nutzen kann. Du hast formal gar nichts gegen einzuwenden. Andererseits hätte man natürlich auch den neuen Bundestag schon vorzeitiger einberufen können. Das heißt ja im Grundgesetz, in der Artikel 39, der Bundestag tritt spätestens am 30. Tage nach der Wahl zusammen. Kann ja auch noch 10 Tagen zusammentreten. Es kann ja nicht nur daran liegen, dass man die Stuhlgruppen neu formiert für neue Fraktionen im Bundestag. Also auch das wäre natürlich eine Variante gewesen, aber wir wissen eben über die Sperrminorität, mehrheitsmäßig wäre es dann schwer geworden.
Ich will jetzt auch nicht zu sehr auf Merz oder der CDU rumhacken, aber er war ja natürlich auch derjenige, der nach dem Bruch der Ampel und dem Bestehen des alten Bundestages immer gefordert hat, dass eben der alte Bundestag keine Entscheidungen mehr treffen soll, die weitreichend sind, bevor der neue Bundestag sich dann zusammensetzt. Und auch Ähnliches strebt er ja jetzt an.
Ja, und wir erinnern uns daran, dass durchaus ja im Wirtschaftspolitischen gemeinsame Entscheidungen auch in der Gesellschaftspolitik noch gefallen sind mit diesen Mehrheiten, die die Union auch garantiert hat. Das ist ja vor Weihnachten auch noch passiert. Also unabhängig davon, mit dem Zusammengehen der AfD bei Migrationsthemen gab es andere Themen, andere Gesetzgebungsprozesse, die man auch mit veränderten Mehrheiten noch durchgezogen hat. Also vieles spricht für Kuriositäten in den letzten Wochen. Und so beginnt eben offenbar auch die neue Verhandlungskonstellation zwischen dieser kleinen Koalition als Partnerschaft, weil die vorgezogene Bundestagswahl ist ja kein Modus, der alltäglich ist. Vor über 20 Jahren war das beim letzten Mal. Und auch bei den anderen vorgezogenen Bundestagswahlen, bei Willy Brandt, bei Kohl und auch bei Schröder, gab es 1 bis maximal 2 Lesungen im Bundestag, sodass auch niemand auf die Idee kommen konnte, das noch wirklich außer für Diskurse für Mehrheiten zu nutzen. Diesmal gab es sehr viele Wochen für Möglichkeiten der Gesetzgebung und auch in diesen Tagen wird es ja nochmal eingesetzt. Auch das ist ungewöhnlich, dass man so ein Interregnum offenbar offensiver nutzt, als es früher der Fall war.
Wir haben in einer der letzten Folgen darüber gesprochen, oder habe ich Sie gefragt, was der Unterschied zwischen Sondierungsgesprächen und Koalitionsverhandlungen sind. Und Sie haben als einen der wesentlichen Punkte benannt, dass Sondierungsgespräche das Schaffen von gegenseitigem Vertrauen ist und erstmal das Abstecken natürlich von Grundlinien, aber auch zu gucken, bleibt das in den Räumen, in denen es besprochen wird, oder wird da gegenseitig durchgestochen? Was haben Sie unter diesem Eindruck oder unter diesem Bild für einen Eindruck von den Sondierungsgesprächen?
Erstmal von Ihnen wieder sehr beeindruckt, dass Sie zuhören und
ich habe mitgeschrieben.
Und dass Sie sich erinnern können. Ja, im richtigen Moment das rausholen ist ja auch schon mal Cleverness, und das ohne Espresso ist schon mal beeindruckend, dass Sie das hinbekommen haben. Aber ist auch jetzt mal ein Eindruck, dass es diese versöhnte Verschiedenheit über Vertrauensbildung sich ausprägt. Natürlich kennen beide Parteien sich in- und auswendig, aber die handelnden Akteure, Merz und Klingbeil, ja, als Parteivorsitzende haben ja so intern oft unter vier Augen auch nicht verhandelt. Jetzt sind ein paar Augen mehr dabei. Das war schon erstmal gewöhnungsbedürftig. Aber ich habe jetzt nirgendwo etwas gehört, was zwischen den Zeilen rausgedrungen ist, bevor es vereinbart worden ist. Das spricht dafür, dass man Sondierung als Phase annimmt. Warum es notwendig war, da schon so viel 10 Seiten oder 11 irgendwie rauszuschreiben, finde ich jetzt nicht notwendig. Hätten ja so ein paar Eckpunkte auch gereicht, um das dann zu verdichten, weil ab dem Tag am Samstag war es ja, glaube ich, nachmittags, als das Papier dann vorgestellt wurde, sucht natürlich jeder nach den Stellen, die noch offen sind, wie man das jetzt aus- und weiterverhandelt.
Die einzigen Scharmützel, die ich wahrgenommen habe, waren rund um den politischen Aschermittwoch, als, glaube ich, Manuela Schwesig war es angesprochen auf die Dauer der Sondierungsgespräche und ob sich das übers Wochenende noch ziehen könnte, gesagt hat, naja, sie wäre auch dafür gewesen, den Aschermittwoch zu nutzen. War natürlich eine Anspielung auf den Kollegen Söder, der, glaube ich, in Passau ja nochmal ordentlich draufgehauen hat, was ich jetzt auch bemerkenswert fand, inklusive der Antwort von Daniel Günther darauf, dass Leute, die gerade in Sondierungsgesprächen sind, diesen Aschermittwoch nochmal nutzen, um ordentlich auf die Trommel zu hauen.
Das wird im Nachhinein wahrscheinlich das Originellste sein, das nochmal herauszuarbeiten, wo der Antrieb liegt, der tiefere Antrieb, auch der psychologische Antrieb, warum der bayerische Ministerpräsident nach wie vor so auf den Grünen herumhackt, jetzt nicht nur aus ideologischen Gründen, sondern auch sehr persönlich verletzend. Ist vollkommen unverständlich, auch als strategisches Momentum für die kommenden Bayernwahlen mag das irgendwo eine Begründung gehabt haben, aber es ist ja auch nicht aufgegangen von den Werten her. Er hat kein triumphales Ergebnis bei der Bundestagswahl eingefahren. Insofern ist diese Rechnung auch nicht vollständig aufgegangen.
Ich weiß ohnehin nicht, ob er in letzter Zeit einen PR-Berater oder mehrere PR-Berater beschäftigt, weil er sich ja ohnehin etwas anders positioniert und gibt, und ich das wahrscheinlich auch, wie Sie es eben formuliert haben, noch mal einer tieferen Analyse nötig wäre, was eigentlich jetzt so das Bild dahinter ist, wie er sich als Persönlichkeit darstellen möchte. Ich finde es bisweilen etwas skurril.
Ja, er wirkt auch so weghumpelt, ne, als Typ. Er humpelt da aus dem Bildfläche heraus. Er ist der Einzige da ohne Krawatte. Das ist so ein bayerisches Folklore-Flair, was er da mit seinem bayerischen Kleidung aufmacht, kann er machen. Aber er unterscheidet sich damit fundamental, zumal andere aufgerüstet haben. Man hat Klimmer jetzt noch nie so oft und intensiv bei diesen Pressegesprächen mit Krawatte gesehen. Das spricht eben für Augenhöhe, die er da mit Merz haben möchte, für besondere Seriosität. Es ist eben ein Rollenspiel, und in dieser Rolle nicht nur Verhandlungsführer zu sein, sondern Repräsentant, schon vielleicht in der Rolle des Vizekanzlers, findet er angemessen, das auch im Kleidungsstil zu dokumentieren. Wir wissen, wie unglaublich wichtig Körpersprache ist. Wissen wir zuletzt aus dem Kammerspiel, aus dem Oval Office. Und das sind ja auch kleine Kammerspiele, die wir jeweils bei den vierfachen Pressestatements in dieser Kleiko-Formation miterleben.
Rechnen Sie mit Klingbeil als Vizekanzler?
Schließe ich nicht aus. Wir kennen das aus anderen Regierungsbildungsprozessen, dass man sich erstmal als Fraktionsvorsitzender wählen lässt und dann danach aber vielleicht in ein Kabinett eintritt und dann ein neuer Fraktionsvorsitzender gewählt wird. Man kann ja von dem Amt zurücktreten und neu wählen. Ich würde das nicht ausschließen, dass das eine Zielperspektive ist, die er vorhat. Jetzt hat er erstmal die Machtfülle, Fraktionsvorsitz und Parteivorsitz, natürlich geteilt mit Saskia Esken, aber da gibt es andere Beispiele, die dann auch in die Regierung gewechselt sind. Er bleibt ja als Parteivorsitzender. zentral für die Koalitionsverhandlungen und für die Koalitionsausschüsse, auf die ja vor allen Dingen Söder setzt, um dann aus Bayern mitregieren zu können.
Das heißt, es wäre ein strategisches Momentum gewesen, auch ja die Machtfülle auf sich zu konzentrieren und damit ja auch seitens der SPD zumindest in diesem komplett kleinen Inner Circle dann die Personenanzahl zu reduzieren, wenn ein neuer Fraktionsvorsitzender vielleicht hätte auch noch mitsprechen wollen und er ja ohnehin schon Saskia Esken immer neben sich sitzen hat.
Kann sein, aber er muss natürlich die irgendwie noch versuchen, eine super gedemütigte, vollkommen abgestrafte Kleinstpartei irgendwie noch zu retten, zu repräsentieren. Und das hat er mit diesem Modell gemacht. Es hat ja mit der großen, starken SPD nichts zu tun, was dieses Ergebnis anbelangt. Und wir können natürlich aus der Geschichte auch sehen, wie traditionelle große Koalition, vor allem die erste, gelebt hat durch die Fraktionsvorsitzenden Helmut Schmidt und Rainer Barzel, die damals die große Koalition unter Kiesinger vor sich hergetrieben haben. Also die Machtfülle eines Fraktionsvorsitzenden ist ziemlich groß im Sinne der Kontrolle einer Regierung. Viel größer, als sich einbinden zu lassen in die Kabinettsdisziplin.
Finden Sie das bei dem Ergebnis der Sondierungsgespräche in diesen, glaube ich, knapp über 400 Zeilen, was da drin stand, klingbeil es schon gelungen ist, die SPD wieder ein wenig zu rehabilitieren in den Punkten, die er durchgebracht hat?
Ja, sehe ich so. Also einmal überhaupt das Infrastrukturpaket war ein Vorhaben, das die Union nie so besprochen hat. Das ist eher ein Vorhaben, was Scholz zuletzt auch noch vorhatte, was ihm der Finanzminister nicht zugebilligt hat. Daran kann ich das sehr klar erkennen. Also das, was sogenannt vor der Klammer gezogen worden ist, ist vor allen Dingen etwas, was die Sozialdemokraten mit erstritten haben. Andererseits, der Kollege von Ihnen, Bollmann, hat in der FAZ am Sonntag nochmal sehr schön aufgelistet, wie die Verschuldungsweltmeister, Königinnen und Könige, alle die Kanzler der Union waren. Es ist also überhaupt nichts Ungewöhnliches, dass Merz jetzt in diese Verschuldung geht. Das war immer im Gegensatz zu den sozialdemokratischen Kanzler ein Erkennungsmerkmal geradezu, was die Unionskanzler mitgebracht haben. Insofern ist er da in einer guten Tradition.
Was ja kurios ist, weil wenn Sie wahrscheinlich in der Bevölkerung fragen würden, welche Partei steht in Ihrer Kanzlerschaft für mehr Neuverschuldung, würden, glaube ich, die meisten auf SPD tippen und nicht auf CDU.
Ja, das traditionelle Image, dass die Sozialdemokraten angeblich mit Geld nicht umgehen können und so weiter. Aber die letzte große Sozialstaatsreform, Agenda 2010, hing natürlich mit Schröder zusammen. Er hat deshalb auch Neuwahlen geradezu konzipiert und angestrebt und dafür mehr hinzubekommen, also um mit weniger Geld auszugehen. Also es ist genau die konträre Realität, die aber in der Wahrnehmung der Bürger so nicht verankert ist. Das stimmt.
Ich habe zwischendurch ein Szenario gelesen, was, glaube ich, aufgemacht wurde in einem Boulevardmedium. Das hat mal den Gedanken durchgespielt, ob tatsächlich jetzt Friedrich Merz der natürliche nächste Kanzler ist, wenn er eine Einigung nicht hinbekommen sollte, beziehungsweise dann jetzt auch die Grünen nicht auf seine Seite zieht, dass es da schon Gedankenspiele geben könnte, wie das dann sonst ausgeht. Das war ja auch etwas, was Sie mal aufgemacht haben, dass Friedrich Merz nicht automatisch der nächste Kanzler der Bundesrepublik sein muss. Sehen Sie jetzt aber nach diesen Sondierungsgesprächen das quasi zu 100% auf ihn zulaufen oder gäbe es dann noch eine kleine Falltür, in die er treten könnte?
Nein, das ist die einzige Mehrheit, die man machen kann im Bundestag, die auch funktioniert. Mein Hinweis bezog sich auf die Sondierungsmöglichkeiten, Mehrheiten zu konstruieren, nicht aus der stärksten Fraktion heraus, sondern vielleicht aus der zweitstärksten oder drittstärksten, um einfach Mehrheiten einzusammeln, wenn das rechnerisch ging. Aber das sieht ja bei diesem Bundestagswahlergebnis so nicht aus. Das Interessante ist ja die internationale Herausforderung. Deswegen sollten wir nicht darauf setzen, dass es im Durchschnitt ja 70 Tage noch dauert, bis jetzt diese Regierung auch noch in 1000 Arbeitsgruppen jetzt sich in allen Dingen abstimmt, die wahrscheinlich in einem halben Jahr in vieler Hinsicht überholt sind. Zentral ist doch, wie man irgendwie Aufschwung organisiert, wie man Genehmigungsverfahren so beschleunigt, dass etwas auch umsetzbar ist, zügig, und wie man an Arbeitskräfte kommt, die das alles machen können, also in der Rüstungsindustrie, im gesamten Bau, was infrastrukturell notwendig ist, brauchen wir überall Arbeiter, die irgendwo herkommen müssen. Das sind doch zentrale Fragen, die geklärt werden müssen. Und das Internationale, das ist vordringlich eine neue institutionelle Setting einer vielleicht europäischen Verteidigungsunion hinzubekommen mit den Partnern, die im Moment so international hier zur Verfügung stehen, auch über die EU hinaus denkend, eben mit den Briten immer zusammen. Das ist doch für Unionskanzler geradezu idealtypisch. Adenauer hatte keinen Plan, den man ihm vorgelegt hat, den er abarbeiten musste. Kohl hatte das jetzt auch nicht. 89, 90, er ist in die Offensive gegangen durch dieses 10-Punkte-Programm in einer diffusen öffentlichen Situation einfach mal eine Perspektive entwickelt. So erwarte ich das jetzt auch von Merz, aber eben nie als deutschen Weg, sondern als europäischen. Und wer gestalten möchte, und er ist sehr lebenserfahren, er weiß, dass es eine neue formative Phase ist, der Bundesrepublik Deutschland, die er gestalten kann, dann muss er sich gerade zu drauf freuen, jetzt Gestalter zu sein. Er ist ja als Sanierer angetreten im Bundestagswahlkampf. Alles sanieren und reparieren, jetzt muss er gestalten. Aber als Typus kann man ihm das zutrauen, dass er das auch hinbekommt.
Natürlich auch komfortabel, wenn man sich selbst dann per Entscheidung das nötige Kleingeld verschaffen kann, um vom Sanierer zum Gestalter zu werden.
Ja, ideal, weil wir wissen natürlich, das Schmiermittel der Politik ist das Geld, um die Kompromisskultur zu fördern, müssen wir als Bürger auch an uns denken und wie wir daran arbeiten, Kompromisskompetenz nicht nur selbst zu entwickeln, sondern auch Kompromisse gut zu heißen, auch öffentlich gut zu heißen. Aber hier kommt erleichternd hinzu, dass man jetzt Mittel hat. Und da ist die Hauptsorge von Wählerinnen und Wählern, dass die eben sinnvoll eingesetzt werden, nicht für irgendwelche reine Klientelpolitik, sondern letztlich auch zur Modernisierung, auch einer Staatsreform.
Obwohl ja schon auch im Wahlkampf immer eines der großen Themen war, dass bei allen finanzpolitischen Themen und Dingen, die dann umgesetzt werden, wann traut sich derjenige, der es entscheidet, auch mal eine Rechnung aufzumachen, was das dann am Ende die Bürgerinnen kostet und wie es bezahlt werden soll. Jetzt stehen natürlich in diesem Sondierungspapier Sachen drin, was den Strompreis günstiger machen soll, die Gastronomie wird erleichtert, Pendlerpauschale ist ein Thema, Mütterrente, also es gibt ganz viele Dinge, die natürlich, wenn man das liest, als Bürger einen freuen, weil es einen entlastet, aber wann muss denn mal jemand sagen, was es kostet?
Ja, das ist richtig. Also whatever it takes ist sehr schön, wunderbarer Slogan, damit geht man gerne so montags morgens los. Das tut richtig gut und ich kann mich auch wirklich noch erinnern, wie Draghi ihn damals formulierte und was dann so einzelne Sätze an psychologischer Wirkung entfalten, die sich dann auch manifestiert in konkrete Politik. Ja, das ist der Erwartungsraum, den wir haben. Als Bürger sollten wir den Druck auch auf diese Koalitionsverhandlungen, auf den Druck, auch den öffentlichen Druck, auch von Chefredakteuren, den Druck belassen, dass jetzt nicht nur Klientelpolitik gemacht wird, sondern dass wir strukturell geradezu neu eingreifen und angreifen. Das wäre es doch eigentlich. Vielleicht auch mit experimentellen Herangehensweisen, vor allen Dingen idealtypisch in der Infrastrukturpolitik mit beispielhaften Anwendungen. Das ist doch das Interessante. Jeder weiß, dass wir jetzt nicht auf einmal alle Brücken sanieren können mit dem Geld. Aber wie kann man beispielhaft an einer Brücke zeigen, dass es doch schnell und zügig geht? Das ist doch das. Also das Riedbahnmodell ist eigentlich das Modell, mit dem man Politik attraktiv gestalten kann. Ein halbes Jahr etwas zu schließen, um dann es hochfunktionabel zu machen. Das leuchtet doch jedem ein, dass wir auf dieser Pionierarbeit mit diesem kleinteiligen Arrangement Beispiele, anwendungsbezogene Muster geradezu finden, bei dem wir uns wünschen, dass das flächendeckend gemacht wird in Mobilitätsfragen, in Energiefragen, in Baufragen. Das ist es. Und diese Beispiele, da setze ich jetzt auf Sie auch als Chefredakteur, das müssen Sie herausarbeiten, das müssen Sie immer zum Thema machen.
Die Riedsanierung, also ich spüre die Verantwortung, danke dafür, Herr Korte.
Das ist gut.
Die Riedsanierung war jetzt auch das Beispiel, was mir in den Kopf gekommen ist, weil wir vor der Wahl auch Volker Wissing zum Redaktionsgespräch hier hatten und er auch die nächsten Pläne ja für die Bahn auch in diesem Modus vorgelegt hat, wo er gesagt hat, ja, das klingt dann jetzt alles teuer und geht vielleicht auch, obwohl das ein Fragezeichen ist, entweder ein bisschen günstiger und vielleicht weniger schmerzhaft, weil nichts komplett geschlossen ist. Aber er hat gesagt, diesen elementaren Abschnitt in so einer kurzen Zeit wirklich so auf Trab zu bringen, sei genau dieser Herzschrittmacher gewesen, den die Bahn da jetzt an diesem Punkt gebraucht hätte. Und das wäre für ihn auch beispielgebend, wie das in Zukunft funktionieren müsste.
Ja, man kann es eben auch auf andere Themen wie unsere Migrationsinfrastruktur übertragen, die wir nicht wirklich haben. Also etwas, was die Ämter miteinander verbindet, die die Abläufe beschleunigt, transparenter macht. Da arbeitet der eine neben dem anderen her, sodass die reinen Zahlen, wer kommt über die Grenze oder nicht, ja nur eine Wahrheit. Die andere ist, wer kriegt welchen Deutschunterricht danach und so weiter. Also diese Komplexität einer Migrationsinfrastruktur, die den Namen verdient, mal in einer Kommune oder in drei Kommunen oder in drei Kreisen mal so idealtypisch zu verdichten, auch mit einer Auflockerung unserer Datenverliebtheit, also im Sinne einer des Informationsfreiheitsrechts, also hier auch Lockerungen herbeizuführen, das wäre auch etwas, dass man sagt, es sind Vorzeigekommunen, die das idealtypisch gemacht haben, denen können wir nacheifern. Sowas, solche Modelle brauchen wir und das würde uns geradezu erfreuen.
Dann sind wir mal gespannt, wie das Kabinett besetzt wird an diesen entscheidenden Stellen, ob das dann auch die Personen sind, die das dann auch im Amt vorantreiben, weil nur Friedrich Merz wird es ja nicht anschieben können.
Nee, das stimmt. Und nur Retro-Minister, die recycelt sind aus dem CDU-Personal, was wir kennen, hoffentlich auch nicht.
Ich bin mal gespannt, weil bisher höre ich für diese typischen Kabinettsposten eigentlich nur Retro-Minister. Ich hoffe, ich trete jetzt da niemandem zu nahe, aber das sind alles Leute, die es schon mal waren oder die zumindest schon mal da ja eine Rolle gespielt haben.
Ja, da fehlt uns manchmal nicht nur die Fantasie, sondern auch das genaue Hingucken, vor allem auch in die Länder. Das war ja auch mit Boris Pistorius so, den auch so niemand gesehen hatte, obwohl er ja als Parteivorsitzender angetreten war, sich hatte wählen lassen wollen, was dann damals ja nicht funktionierte. Aber in den Ländern gibt es sehr viele erfahrene Politikerinnen, Politiker, die dann auch reüssieren können, durchaus auf Bundesebene. Auch das würde ich nicht unterschätzen. Aber klar, das ist auch ein beliebtes Spiel, an dem sich Chefredakteure gerne bedienen, ne? Da irgendwelche Namen.
Absolut.
Ne? Das ist so irgendwie, damit müssen wir irgendwie die Zeitung voll bekommen. Aber es ist am Ende schon so, dass natürlich über starke Personen, da ist das Beispiel Pistorius eben auch gut, von der ersten Minute an nicht nur authentisch in der Sache arbeiten, sondern man auch ihnen zutrauen, dass sie wirklich etwas bewegen können. Und da brauchen wir wirklich gute Leute.
Ja, aber so ein kerniges Spekulationsstück, Herr Korte, mit ein paar Namen, die natürlich alle so eingeordnet sind, dass es auch einen Mehrwert hat, aber das hat auch höchsten Lesecharakter.
Das stimmt, mit Fotos dabei, das stimmt. Und vielleicht ist ja auch mal noch ein Chefredakteur, ich meine, die Bundesregierung braucht ja auch einen Regierungssprecher oder Regierungssprecherin und alle diese drei beteiligten Parteien brauchen ja dann auch Stellvertretungen und so weiter. Also ist ja auch für Chefredakteure eine interessante Zeit, ob da ein Anruf kommt, ob man vielleicht die Seite wechseln möchte.
Das finde ich nett, dass Sie das vielen meiner Kollegen zutrauen, aber ich, Herr Korte, ich weiß ja, wo mein Platz ist, um es mit Herrn Söder zu sagen. Mein Platz ist in Mainz und an Ihrer Seite.
Ja, das verstehe ich. Whatever it takes, das gilt dafür auch. Das kann ich gut nachvollziehen. Ich könnte ja auch nur allein sonst mit mir reden. Das wäre ganz schlecht.
Eben, dann sind Sie mit Ihren Gedanken ganz alleine. Das ist ja, kann ja auch manchmal verwirren. Sie brauchen ja so ein Regulativ wie mich.
Das stimmt, aber Wissenschaft bedeutet natürlich erstmal in vielen Lebenslagen ein hohes Maß an Einsamkeit. Ne? Sonst kann man ja zu keinem Forschungsergebnis kommen. Insofern ist das ja immer eine Trostphase, hier mit Ihnen dann reden zu können.
Das klingt jetzt ein bisschen traurig, Herr Kort. Ich hoffe, Sie kommen dann aber mit Einsamkeit zurecht. Sonst hätten Sie ja sehr gelitten unter Ihrem Beruf.
Nee, der Wechsel ist das Interessante. Ne? Das Gesprächige und das Einsame im Wechsel machen kann. Und es vor allen Dingen selbst gestaltet, das ist ja das Interessante.
Das heißt, wenn Sie mit Franz und Kafka durchs Feld laufen, sind Sie trotzdem noch im Kopf in der Politik?
Ja, man ist natürlich im Feld, je nachdem, welchen anderen literarischen Hundegrößen ich begegne oder musikalischen Hundegrößen, je nachdem, welche Namensgebungen gelten, dann kommt man natürlich automatisch ins Gespräch. Insofern ist da die Einsamkeit dann überschaubar. Aber ist klar, in der Bewegung, in frischer Luft kann ich Ihnen nur empfehlen, kommt man immer auf gute Ideen.
Ich überlege jetzt gerade, wie lustig das wäre, wenn Sie mit Franz und Kafka irgendjemanden im Feld treffen und auf einmal ruft irgendjemand Bruce und Springsteen oder John und Lennon oder...
Also hier ist ein Herr Schubert zum Beispiel, das ist interessant, also musikalisch. Schubi wird er genannt, aber er heißt offiziell Herr Schubert, das ist der Fotograf hier in Worms für die Wormser Zeitung auch. Der,
ja?
Ja, ja, und der Hund heißt von ihm Herr Schubert und der hat einen eigenen Instagram-Kanal auch, in dem der Hund eine besondere Rolle spielt. Gut, als Fotograf kann er das besonders auch in Szene setzen. Also es ist schon anspruchsvoll. Sie können nicht einfach loslaufen mit dem Hund. Sie müssen sich darauf einstellen, mit den anderen Namen und den anderen Hunden, ist also, es setzt bestimmtes intellektuelles Niveau voraus, sonst kann man nicht ins Feld gehen.
Also in Worms kommt nicht jeder ins Feld.
Nee, oder sie müssen stumm bleiben, ne? Sie müssen schnell vorbeigehen, aber sobald sie Interaktion aufnehmen, müssen sie natürlich auch intellektuell mithalten können. Und ja, weiß nicht, ob das in Mainz anders ist, keine Ahnung.
Ja, wenn ich mit dem Hund meiner Mutter durchs Feld gehe, dann absolut. Nee, das ist ein bisschen flacher. Wir sind da nah bei Leuten, heißt es ja hier, Herr Korte.
Ja, okay. Und Sie werden natürlich als Chefredakteur auch sofort beschimpft. Ist ja auch klar in dieser Rolle.
Ja, die meisten Leute werfen aus der Distanz schon mit Tomaten. Deswegen kommt es gar nicht zum Gespräch. Ich wollte noch auf eine Personalie, Herr Korte, eingehen zum Ende des Podcasts. Und zwar Annalena Baerbock, die sich ja jetzt auch zurückgezogen hat aus der ersten Reihe, um es mit Robert Habeck zu sagen, allerdings später als Robert Habeck und vor allen Dingen nachdem diskutiert wurde, dass sie ja vielleicht doch gerne einer der beiden Fraktionsvorsitzenden werden würde. Kommt diese Einsicht einfach, ist die glaubhaft für Sie, dass die ein bisschen später kam oder war da innerparteilich der Druck so hoch, dass es eben in der Opposition nicht so viele Posten zu vergeben gibt, dass da einfach auch für Sie ein Machtkampf gedroht hätte, bei dem sie nicht gut ausgesehen hätte?
Das ist schwer zu sagen. Das muss man dann wahrscheinlich aus Distanz versuchen einzuordnen. Aber der Weg der Grünen ist eben unklar jetzt in der Opposition. Bleiben Sie Bündnispartei? Verändern Sie sich radikal mehr in die Stärkung eines linken Flügels? Verengen Sie Ihr Programm ausschließlich auf Umwelt- und Klimafragen? Das sind ja alles Strömungen, die Sie haben und hatten. Aber die Partei war auch viel breiter in der Ausrichtung. Das führt automatisch dazu, über Personal natürlich verdichtet nachzudenken. Und so würde ich das einordnen. Das ist noch völlig unsortiert. Klar, wenn man mit Frau Hasselmann spricht, geht man nicht immer als Sieger vom Feld. Das glaube ich auch. Es ist eine sehr starke Fraktionsvorsitzende, unglaublich erfahren für die Grünen. Und sie wird auch das Maximum jetzt der Union abverlangen für die Zustimmung der Zweidrittelmehrheit. Das sehe ich auch so. Aber das mag viele Gründe haben. Ich meine, Frau Baerbock hat ja Teil ihrer Lebensgeschichte auch öffentlich gemacht mit die Schwierigkeiten mit ihren Kindern, mit dem Amt, das zu verbinden. Die Ehe ist offenbar auch gescheitert unter diesen Rahmenbedingungen. Das ist doch ein hoher Preis, den die Personen zu zahlen haben. Und sie hat eine sehr persönliche Handschrift in diese Außenpolitik gebracht mit dem Stichwort feminine Außenpolitik. Insofern ist es auch eine Marke geworden geradezu. Umso schwerer ist es nachher, in eine andere Rolle zu kommen. Aber der Klassiker für so eine erfahrene internationale Person ist natürlich jetzt auch ein internationaler Job, der bestimmt irgendwann kommt, auf den sie dann wechseln könnte.
Zumal die Grünen ja jetzt dann mit Blick auf die letzten Monate mit Lang und Nuripur, das ist jetzt auch nicht allzu lange her, und vor allen Dingen jetzt mit den ehemaligen Flaggschiffen Habeck und Baerbock tatsächlich vier aus der absolut ersten Reihe jetzt erstmal verloren haben, beziehungsweise da jetzt andere nachrücken.
Ja, das stimmt. Und wir wissen, wie wichtig Personen eben als Programmträger auch sind. Wiedererkennbarkeit, Unterschiedlichkeit. Und da waren ja die Grünen auch vorrangig, weil sie auch in der Regel anders formuliert haben als andere. Also Erkennbarkeit war auf jeden Fall da und das ist nicht so leicht aufzufangen, aber das Zusammenschütteln gilt nicht nur für eine Regierungspartei, die plötzlich wieder regiert, sondern eben auch für eine Oppositionspartei. Und das ist noch völlig offen, in welche Richtung die Grünen sich jetzt da entwickeln.
Wir werden es garantiert, Herr Korte, in den nächsten Wochen das ein oder andere Mal thematisieren und analysieren. Einstweilen bis jetzt aber vielen Dank für die heutige Podcast-Folge und die wieder mal sehr aufschlussreichen für mich Einordnungen und Einblicke in das politische Geschehen. Bei dem schönen Wetter.
Sie können jetzt zum Tee zurück, ne?
Ja, ich kann jetzt zu meiner nächsten Tasse Tee zurück. Und für Sie jetzt bei dem schönen Wetter, wann steht die nächste Runde mit Franz und Kafka an?
Ja, die ist heute Nachmittag, steht die an, bei gutem Wetter.
Aber dann entweder schon an eine Kappe oder an Sonnencreme denken, Herr Korte.
Ja, das stimmt. Kappe habe ich immer, weil ich ja nicht wie Sie viele Haare habe, sondern noch ganz wenige. Und da ist die Kappe ganz, ganz zentral.
Die einen haben halt viel im Kopf und die anderen auf dem Kopf, Herr Korte.
Das stimmt. Das ist ein sehr schöner Abschluss.
Also vielen Dank und bis dahin. Danke fürs Zuhören und wir hören uns nächsten Montag wieder. Tschüss.
Ciao.
Korte und Rink ist ein Podcast der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und Mittelhessen.de. Redaktion Dennis Rink, Produktion Mike Dornhöfer. Habt ihr Themenwünsche, Feedback, Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns über Social Media oder per Mail an audio@vrm.de.